bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten, und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Redefine Normal. Heute geht es um ein ziemlich komplexes Thema und gleichzeitig freue ich mich sehr, weil ich komplexe Themen liebe. Und ich weiß, du tust es auch, sonst wärst du nicht hier. Also, heute geht es ganz konkret um das Buch Give a Fuck, die Neuerscheinung von Katrin Altschner, Sexarbeit. Praktisch im Leben, anwendbar. Was geht uns das an? Was sind Hintergründe? Was ist das Tabu? Wo kommt das Tabu her? All solche Dinge spielen da eine Rolle. Natürlich möchte ich euch nicht das ganze Buch einfach nacherzählen und ich möchte euch wirklich empfehlen, das auch zu lesen, weil es wirklich, wirklich, wirklich spannend ist und viele neue Ideen aufwirft und Fragen aufwirft, die ich jetzt hier natürlich nicht abdecken kann in einer kleinen Podcast-Folge. Ich habe nur ein paar Pralinchen rausgesucht aus dem Dschungel der Sexarbeit. Jetzt bin ich aber auch diesen Monat fertig mit meiner Ausbildung zur zertifizierten Paar- und Sexualberaterin und deswegen möchte ich euch natürlich auch meine Gedanken zu dem Thema nicht verschweigen. Ich denke aber, das wird eher ein bisschen kürzer kommen, weil ich es dann doch relevanter finde, die Fakten einfach, die auf dem Tisch liegen und die von diversen Experten, die bereits etabliert sind, da sind, rauszugeben, um den Satz mal noch zum Ende zu führen. Lass uns beginnen. Zunächst einmal ist es so, dass Sexarbeit unfassbar viel mit Menschen macht. Glaubst du nicht? Dann stell dir jetzt vor, du würdest heute Abend mit einer Freundin telefonieren und würdest du fragen, ja, und wie läuft's bei dir? Anne, Monika, Franka, wie auch immer. Und sie würde sagen, ja, hör mal, also ich habe beschlossen, ich fange einen neuen Job an. Ich bin ab morgen in der Sexarbeit tätig. Was wäre deine Reaktion? Was wäre deine ehrliche erste Reaktion? Was wären deine Gedanken und was wären deine Gefühle? Das ist meine erste Frage an dich. Es werden noch ein paar weitere solcher Fragen kommen, also schreib sie dir gerne auf, wenn du magst. Und wenn nicht, dann beantworte sie einfach für dich. Ich bin der Meinung, daraus kann man sehr vieles ziehen. Der Punkt ist der: Sexarbeit löst als Thema in uns und in unserer Gesellschaft unfassbar viel aus. Und das liegt vor allem daran, dass Sexarbeit sehr viele Themen aus der Gesellschaft spiegelt, die wir lieber nicht gespiegelt hätten. Da sind Tabuthemen, da sind politische Konstrukte, da sind psychologische Phänomene am Werk, die wir lieber ausblenden würden. Und wenn uns jemand zwingt, in diesen Spiegel hineinzuschauen, dann ist das aversiv, dann ist das unschön, dann ist das bisweilen sogar schmerzhaft. Der Punkt ist aber, ist es das wert? Ist es wert hinzuschauen? Und mein Fazit nach dieser Lektüre, beziehungsweise besser gesagt nach diesem Hörbuch, das Katrin Altschner im Übrigen selbst liest, also doppelte Empfehlung, ist ja, wir müssen hinschauen. Wir müssen hinschauen und auch und insbesondere nicht nur, wenn wir jetzt männlich sind und womöglich freier oder wenn wir weiblich sind und sagen, ja, wir kennen ja gar keinen, der in der Sexarbeit tätig ist oder für uns selbst kommt das nicht in Frage oder wie auch immer. Wir müssen hinschauen. Genauso wie wir hinschauen müssen bei anderen Themen, die die Gesellschaft angeht. Und ich möchte auch gleich vorwegnehmen, dass du wahrscheinlich doch an diesem Thema beteiligt bist. Ja, höre ich da Empörung? Höre ich da Empörung? Denn es ist ein kleines bisschen komplexer, als wir uns das meistens denken. Sexarbeit hat zu tun mit Themen wie Sexismus, mit sozialer Gerechtigkeit, mit der Frage, wie zumutbar ein Job ist, mit Flucht, mit Armut, mit Menschenhandel, mit Gewalt, aber auch mit Selbstbestimmung, mit Freiheit und mit finanziellen Möglichkeiten, Gesetzen und polizeilichen Schutz. Direkt zu Beginn ein Zitat von eben genanntem Buch. Why give a fuck when you cannot give a fuck? Das ist so ein bisschen die Haltung der Gesellschaft. Zitat Ende. Und ich finde, das ist sehr wahr. Das ist auch genau das, was ich schon in Gesprächen zu diesem Thema oder zu Sexualität allgemein erlebt habe, auch zu Pornografie, aber das soll ein Thema für eine andere Podcast-Folge sein. Es wird zwar in dem Buch besprochen, aber ich werde es, wie gesagt, auf ein anderes Mal schieben, denn sonst sprengen wir den Rahmen, glaube ich, komplett. Was das Thema Sexarbeit auch komplex macht, ist nicht nur, dass es emotional aufgeladen ist und es sehr viel Spielraum für Grauzonen, für Möglichkeiten für Pro und Contra, das auf beiden Seiten der Argumentation ausgelegt werden kann, gibt, sondern auch, dass das, worauf sich sonst alle einigen können, oder sagen wir fast alle, nämlich die baren Fakten, die Wissenschaft, schwer wird. Sie wird deshalb schwer, weil sie sich meistens widerspricht, weil sie nicht leicht zu bekommen ist. Es liegt in der Natur der Sache, dass Sexarbeitende nicht das Stigma über sie selbst wiederholen wollen, nicht replizieren wollen. Und gleichzeitig ist auch die Frage, wen sprechen wir an, wenn wir solche Studien machen über Sexarbeitende? Da gibt es Studien, die über viel Gewalt berichten, und wenn man dann schockiert ist und nachschaut, wo diese Studie herkommt, dann stellt man fest, vom Frauenhaus oder von einer Ausstiegsbehörde, also vor allem von Behörden, die an Brennpunkten angesiedelt sind, wie auch in Stuttgart, wo am Ende des Straßenstriches diese Beratungsstelle steht. Natürlich ist da großes Leid und natürlich gibt es da Menschen in prekären Situationen, aber können wir dann sagen, es ist eine repräsentative Studie, wenn die Menschen, die Teil der Population sind, beziehungsweise von der wir denken, es Teil der Stichprobe sind, von der wir denken, dass sie die Population bilden, weil wir eben meinen, es wäre eine repräsentative Stichprobe, können wir das dann wirklich sagen? Oder müssten wir nicht sagen, okay, diese Stichprobe ist gebiased, also die liegt einem Fehlschluss zugrunde, denn nicht die gesamte Population, also das Größere, nicht die Grundgesamtheit sieht so aus. Das ist ja der Anspruch der Wissenschaft. Der Anspruch ist, wir wollen eine repräsentative Stichprobe, damit wir dann auch eine gute Aussage, einen guten Schluss ziehen können für die Grundgesamtheit. Und wenn es aber an diesem kleinen Nenner, an diesem ersten Schritt schon Probleme gibt, dann ist auch der zweite Schritt nicht ohne weiteres möglich. Und genau das wird aber ziemlich häufig gemacht, wenn man Artikel liest über Sexarbeit, wenn man Artikel liest über Prostitution, über, wie man es auch nennt, Huren, wenn man diese Artikel liest oder wenn man auch sogar diese Artikel schreibt, denn viele Menschen wissen es nicht besser und ganz ehrlich, was will man auch tun? Denn in diesem Falle gibt es nicht gute und schlechte Zahlen, es gibt einfach nur die Zahlen, die es gibt. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, die haben es in Anführungszeichen schlecht oder falsch gemacht, wir machen es besser, denn eine Lösung ist nicht so leicht aufzutun in einem Feld, wo man meistens mit den Leuten zu tun hat, denen es sehr schlecht geht, oder aber mit den privilegierten Menschen, die frei und offen darüber sprechen können. Und auch die im Übrigen überlegen es sich sehr genau, ob sie über ihre Natur, über ihren Job sprechen oder ob sie das lassen, weil das darüber sprechen schon verschiedene Nachteile in sich bergen kann, verschiedene Benachteiligungen, verschiedene Gesetzesauflagen, auch wenn diese Sexarbeit Jahre und Jahrzehnte zurückliegt. Ihr seht, ich bin schon mittendrin, ich bin vollkommen abgeschweift von meinen Notizen, aber es ist einfach eine fesselnde Angelegenheit und ich muss sagen, Wir können die Leute dazwischen nur schlecht erreichen. Also wir haben diese beiden Extreme, die sich uns aufzeigen. Wir haben die Menschen, denen geht es sauschlecht. Wir haben die Menschen, die machen, ja, das, da gibt es auch ein, zwei Bücher zu von verschiedenen wundervollen Personen im Übrigen. Zum Beispiel von Ilan Stefani, Lieb und Teuer, was mich das Leben im Puff, was mich der Puff über das Leben lernte, so in der Art, wundervoll. Und die hat das ein, zwei Jahre lang gemacht, nach ihrem Abitur, und hat dann Philosophie in Berlin studiert, wo man sich auch denkt, oh wow, also mega privileged. Und gleichzeitig so viele geniale Erkenntnisse, so viele Dinge, die ich auch unterschreiben würde. Also wir haben diese beiden Extreme. Was machen wir jetzt damit? Es gibt die sogenannte Gaußsche Normalkurve, und die besagt, dass sämtliche Daten, die wir haben, sich anwenden lassen auf eine Normalverteilung. Also das ist jetzt sehr verknappt natürlich, aber es gibt, wenn wir dieses Extreme oben und dieses Extreme unten haben, dann gibt es einen Großteil in einer Glockenkurve, der sich in der Mitte aufhält. Ein Großteil ist nicht ganz klein oder ganz groß. Ein Großteil bewegt sich in der Mitte. Das heißt, übertragen auf diesen Fall würde es bedeuten, ein Großteil der Sexarbeitenden, jetzt theoretische Statistik, bewegt sich in einer Situation, wo ihr Leben als Sexarbeitende vielleicht einige guten Seiten hat, aber auch einige schlechte. Also eben das, worüber Leute keine Bücher schreiben würden. Vielleicht schon, weil man kann aus jedem Leben etwas Tolles rausgewinnen, man kann immer seine Lektion ziehen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, eben das nicht Filmreife sozusagen. So sieht es in Studien aus. Jetzt kennt ihr aber natürlich Sexarbeitende, Prostitution, Menschenhandel, sicherlich auch aus Dokumentationen, aus YouTube-Formaten und dergleichen. Und da natürlich die gleiche bescheidene Frage, wer sind diese Menschen? Wer sind diese Menschen, die da gezeigt werden, verschwärzt, verrauscht, in O-Tönen unterdrückt? Was sind das für Menschen, die da auf eine Bühne gezogen werden? Stehen sie auf dieser Bühne freiwillig? Wie sind sie auf diese Bühne gekommen? Ich weiß, das sind alles Fragen, die kann man sich immer stellen bei Journalismus, die kann man sich immer stellen, wenn man irgendwas liest, aber gerade in diesem Feld ist es angeraten, das zu tun, weil die Art und Weise, wie wir die Menschen gewinnen, die da Sachen sagen, wo wir womöglich dann Popcorn essend auf der Couch uns zu Gemüte führen, was sie zu sagen haben, diese Art und Weise macht einen Unterschied darüber, was am Ende das Credo des Berichts ist, was das ist, was wir mitnehmen aus dieser Veranstaltung. Der Punkt ist, auch wenn wir diese Menschen nehmen, die auf der oberen Seite des Lebens sind, was Prostitution angeht, also diese Menschen, die das aus Freude an der Sache machen, dann sind auch sie von einer Sache betroffen, die dem Mittelfeld, und also ich sage jetzt einfach mal Mittelfeld, und den unteren Regionen der Sexarbeitenden genauso aufgedrückt wird. Und wir reden in dem Falle von einem Stigma. Wir reden von einem Stigma, wir reden von einem Doppelleben. Und was für eine Macht ein Doppelleben über uns hat, hat jeder schon erfahren, der auch nur versucht hat, seinen Partner anzulügen. Jetzt auf ganz, ganz, ganz minimaler Ebene. Und ja, wir Menschen haben oft gute Gründe, etwas Falsches zu tun. Und gleichzeitig haben wir oft falsche Gründe, Gutes zu tun. Und was ist jetzt besser? Und was ist jetzt schlechter? Und in diesem Falle ginge es ja einfach nur darum, zu sein, wer wir sind, zu leben, was wir leben wollen, was in Deutschland auch straffrei ist. Und dennoch haben viele Menschen das Bedürfnis, ein Doppelleben aus ihrem Beruf zu machen, wenn sie sich prostituieren. Und das liegt daran, dass sie gesellschaftliche Nachteile haben, wenn sie es offenlegen, dass sie wahrscheinlich keine soziale Teilhabe haben, dass sie entweder verachtet werden, dass sie ausgeschlossen werden, dass sie abgestuft werden oder aber, dass es einen Savior-Komplex gibt. Also, dass die Menschen mit Hilfsangeboten reagieren, wo wahrscheinlich in diesem Moment gar keine angebracht sind, wo vielleicht gar keine Hilfe gewünscht wird. Und das ist ein ganz anderer Punkt. Der Punkt, dass wir automatisch Hilfe anbieten, weil wir der Meinung sind, dass es nicht normal ist, dass es nicht normal ist, dass Menschen eine Dienstleistung anbieten oder ihre Zeit anbieten, in der Sexualität mit im Spiel ist. Wir schließen von unserer Sexualität auf die Sexualität der anderen, auf der großen Grundgesamtheit und wir beschließen, dass weil wir es nie tun würden, dass es auch allgemein nicht akzeptabel sein kann, dass es niemanden geben kann, der das freiwillig tut, dass es niemanden geben kann, der vielleicht Spaß an seinem Beruf hat, dass es niemanden geben kann, der sich das ausgesucht hat. Und das ist in diesem Falle eine große Intoleranz. Eine Intoleranz, die den Menschen teuer zu stehen kommt. Teuer zu stehen kommt aber noch viel mehr, wenn es dann darum geht, Sorgerechtsstreitigkeiten, wenn es dann darum geht, Versicherungsschutz, wenn es dann darum geht, Gesundheit. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, wieso denn nur, es ist doch legal in Deutschland und es gibt doch ein Prostituierten-Schutzgesetz seit 2016. Und das ist wahr, aber dieses Schutzgesetz, zu dem werden wir gleich noch kommen, deckt lange nicht alles ab, was relevant ist. Und tatsächlich gibt es einige Kritiken. Ich weiß, man kann immer an allem Kritik üben. Ich bin da auch ein kleiner Teil von. Aber in diesem Fall gibt es Kritiken, die so einschneidend sind an diesem Gesetz, dass man sich überlegen muss, ob man da nicht noch einiges verändern muss, nicht sollte, sondern muss, um dem gerecht zu werden, um wirklich das zu tun, was das Gesetz verspricht, nämlich Prostituierte zu schützen. Kommen wir noch mal kurz auf das Thema Doppelleben zurück. Man hat dann also ein Doppelleben. Also nicht alle Menschen natürlich, aber ein Großteil der Menschen. Was macht das mit uns psychologisch? Psychologisch natürlich, wir haben das Gefühl, wir tun etwas Falsches. Deswegen verheimlichen wir es ja in erster Instanz oder wir haben gute Gründe, es zu verheimlichen. Gleichzeitig, dadurch, dass wir uns nicht mitteilen können, lastet etwas auf uns. Unausgesprochene Dinge. Es ist schon im super kleinen Rahmen bemerkbar, wenn du nicht von deinem Tag erzählen kannst. Wenn du niemanden hast, dem du berichten kannst, was du heute gemacht hast. Und wenn die Dinge, die du heute erlebt hast, auch noch groß waren, auch noch einschneidend waren, dann wird das Ganze natürlich noch mehr maximiert. Gleichzeitig spielt deine Einsamkeit eine Rolle. Es geht darum, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Okay, aber warum haben wir jetzt das Bedürfnis, ein Doppelleben zu erschaffen? Warum dieses Ganze drumherum? Warum dieses Stigma? Und Stigma ist ein so großes Thema. Natürlich habe ich das schon tausendmal gehört. Natürlich spielt es auch im psychologischen Kontext oft eine Rolle. Und gleichzeitig habe ich erst nach diesem Buch das Gefühl gehabt, einen tieferen Einblick zum Thema Stigma zu haben. Unter anderem wird dort der Irwin Goffman, ein sogenannter Papst der Stigmatisierung, zitiert. Und der Punkt ist der, er beschreibt ziemlich gut und ziemlich genau, dass ein Stigma vor allem dazu da ist, Generalisierung zu schaffen. Ich kann euch sagen, Generalisierung ist immer eine richtig feine Sache für unser Gehirn. Deshalb, weil Generalisierung Sachen leicht macht, Sachen wunderbar leicht macht. Wir denken in Konzepten und wir denken in Mustern, weil wir nicht zu sehr strapaziert sein wollen. Das machen wir nicht bewusst, aber wir tun es. Das ist nicht nur ein Prozess, den wir als schlecht bewerten können, aber wir sollten uns dieser unbewussten Dinge bewusst werden, damit wir das Ganze neu bewerten können. Mein Kommentar Ende. Also wie gesagt, es schafft Generalisierung und gleichzeitig helfen Stigmen in Anführungszeichen, uns selbst aufzuwerten. Wenn wir jetzt also jemanden sehen, der einem Stigma entspricht, beziehungsweise unserem Normbild widerspricht, dann stört das. Dann stört das sehr. Und deswegen versuchen wir Menschen, in Stigmen zu zwängen, auch wenn sie da nicht unbedingt hingehören. Auch wenn ein Stigma keinem Menschen gerecht werden kann. Weiterhin beschreibt der Irwin Goffman, es gibt mehrere Schritte, die dazu führen, dass wir ein Stigma bilden. Die möchte ich tatsächlich kurz noch aufgreifen. Erstens, wir erkennen und benennen die Abweichung einer Norm. Zweitens, wir machen eine Herleitung von negativer Eigenschaften und bilden Stereotype. Drittens, wir teilen auf in wir, die Mehrheitsgesellschaft, und sie, also die anderen, in diesem Falle die Huren. Viertens, wir beginnen mit Diskriminierung und wir beginnen damit, den anderen ihren Status abzusprechen. Fünftens, das Ganze hat negative Auswirkungen auf soziale, ökonomische, politische Teilhaben. Alles aufgrund, richtig, des Stigmas. Und sechstens, Diskriminierung folgt. Abwertung, Ausgrenzung, demgegenüber natürlich auch krankhafte Neugier, unangebetene Hilfsangebote, wie ich sie eben schon angesprochen habe, und auch eine gewisse Distanzlosigkeit. Diese Distanzlosigkeit und diese ungefragte Neugier ist etwas, das mir immer wieder begegnet in den letzten Folgen. Wer zugehört hat, ach nein, ihr habt es noch gar nicht gehört. Ich habe kürzlich gesprochen mit einer Unternehmerin und wir haben darüber gesprochen, dass wir Unternehmer tatsächlich ziemlich oft diese Neugier erfahren. Und das ist nicht immer eine wohlwollende Neugier, es ist häufig auch eine bohrende, eine stigmatisierende Neugier, weil das Gegenüber möchte etwas ganz Bestimmtes hören. Und dieses ganz Bestimmte ist meist nicht in unserem besten Interesse, sondern etwas, das dem Gegenüber hilft, sich besser zu fühlen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Kontext, aber das wird hier auch gezeigt. Das ist hier die gleiche Geschichte. Denn du brichst das Stigma, wenn du selbstständig bist in Deutschland. Es sind nur 5% der weiblichen Bevölkerung in Deutschland selbstständig, laut Daten von vor 2 Jahren. Und genauso ist es mit der Sexarbeit. Du brichst ein riesiges Stigma, wenn du sexuelle Dienste anbietest. Denn die Gesellschaft kann diese Dinge nicht haben. Und warum kann die Gesellschaft diese Dinge nicht haben? Again, look in the book. Ich werde zwar ein bisschen weiter darauf eingehen, aber die ganz konkreten Zusammenhänge werden dann natürlich noch viel besser illustriert. Was jetzt natürlich auch nicht hilfreich ist bei diesen Stigmata, ist, dass es dann Menschen gibt, die sehr viel getan haben für uns, wie Alice Schwarzer, die dann aber solche Dinge tun, wie Prostitution und Menschenhandel gleichzusetzen. Was natürlich nicht der Fall ist, weil es auch Gegenbeispiele gibt und nicht nur prominente Gegenbeispiele, sondern wie wir eben erörtert haben, vermutlich sogar die breite Masse sich im Pool der Gegenbeispiele aufhält. Und wie eingangs schon erwähnt, können wir nicht genau sagen, wie viele Menschen das eigentlich betrifft, wie viele Menschen nun von diesem Stigma getroffen werden. Denn die Grauzahlen, die Dunkelziffern sind natürlich groß und die Schätzungen gehen weit auseinander. Also es fängt an bei 64.000 und es endet bei 400.000. Jetzt sagen auch einige, und das ist nicht unwahr, dass der Anteil an Frauen aus Osteuropa in den letzten Jahren bzw. im letzten Jahrzehnt massiv gestiegen ist. Und dass vor allem diese Opfer von Menschenhandel werden. Katrin Altschner macht die Unterscheidung von Opfer von und Opfer sein. Ja, du kannst Opfer sein von Menschenhandel, aber deshalb bist du kein Opfer. Und das mag jetzt einigen vielleicht wie ein subtiler Unterschied erscheinen, aber ich finde, es ist ein ganz grundlegender. Weil Sprache Realität erschafft. Und der Punkt ist der, dass wenn wir sagen, du bist ein Opfer, dann steckt da eine tiefe Wertung drin. Aber wenn wir sagen, du bist ein Opfer von, dann ist es viel selbstermächtigender. Dann bedeutet es, dass die Umstände so sind, wie sie sind und dass du aber du bist. Du bist okay und deine Identität ist es nicht, ein Opfer zu sein. Über Opferidentitäten übrigens ging die erste Podcast-Folge. Ganz, ganz, ganz am Anfang mit dem Drama-Dreieck, wer nochmal zurückspringen mag. Ein weiteres Stigma, wenn auch ein lustiges. 20% der Sexarbeitenden in Berlin heißen Lisa, Anna, Maria, Julia oder Sarah. Und das ist jetzt nicht unbedingt, weil Statistik muss man verstehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, Sexarbeitende zu werden, wenn du eine der Namen hast, größer ist, sondern eher, weil die Menschen, und da sind wir wieder bei Stigmatisierung, ein Pseudonym haben. Natürlich haben sie ein Pseudonym. Jetzt kennt man natürlich aus Filmen mehr so Sachen wie so Candy, Sugary oder Kirsche 24, keine Ahnung. Aber das ist die Realität. Wenn wir also dieses Stigma verfolgen, dann unterstellen wir den Menschen, die Sexarbeitende sind, gleichzeitig, dass sie keine Selbstbestimmung haben. Wir bestärken das Stigma, dass Sexarbeitende jung wären, ungebildet und naiv. Wir glauben dadurch, dass wir meinen, sie wären hilfsbedürftig, und ja, da darfst du jetzt auch einen widersprüchlichen Impuls fühlen, aber wir glauben dadurch automatisch, sie wären notwendig zu bevormunden. Und gleichzeitig ist das natürlich nicht nur eine Bremse für Immigration, sondern es ist auch eine indirekte, wenn man jetzt die Perspektive wechselt, Einladung für Täter. Weil natürlich, wenn jemand jung, ungebildet und naiv ist, dann ist das doch jemand, der ein, das sind wir wieder beim Thema, leichtes Opfer ist. Und wie will man jetzt, und den Punkt macht Katrin Altschner auch, wie will man jetzt auf diese Missstände hinweisen, die es im Sektor der Sexarbeit gibt, ohne dieses Stigma, das ich eben genannt habe, zu reproduzieren. Es ist wie ein Teufelskreislauf. Es ist unfassbar schwer. Und gleichzeitig bin ich persönlich der Meinung, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen darüber sprechen im Arbeitskontext, im Jugendkontext, im Schulkontext, im Kinderkontext, im Familienkontext tatsächlich auch. Weil jeder fünfte männlich gelesene Mensch schon die Arbeit von Sexarbeitenden in Anspruch genommen hat. Das heißt, Sexarbeit, das sind nicht die anderen. Sexarbeit passiert nicht weit weg von uns. Und gleichzeitig ist Sexarbeit etwas, das mit dem Stigma von Huren und Heiligen zu tun hat. Und das wiederum, wie wir gleich hören werden, betrifft uns alle irgendwie. Alle weiblich gelesenen Menschen und in gewisser Form auch alle männlich gelesenen, nämlich auf der entgegengesetzten Seite, auf der anderen Seite der Medaille. Und die ist auch nicht immer fair. Das heißt, sprich darüber und denk darüber nach. Es ist auch ziemlich häufig so, dass die Menschen, wie bereits angekündigt, ein Doppelleben führen. Und das wiederum bedeutet, dass es sogar sehr gut sein kann, nicht nur, dass männliche Menschen in deiner Umgebung die Arbeit von Sexarbeitern in Anspruch genommen haben in der Vergangenheit, sondern auch, dass weibliche Sexarbeitende sind. Da sind wir wieder bei den Studien. Einige Studien sagen, 80% der Sexarbeitenden lassen ihre Verwandten nichts wissen. Und 92% der Menschen haben jemanden im Umfeld, der im Sexarbeitsbereich tätig ist. Wie gesagt, ohne es zu wissen. Für die genauen Quellen schau gerne nach in Katrin Altschners Buch Give a Fuck. Tja, da sind wir jetzt also bei diesem großen Wort Stigma und bei diesem Kuddelmuddel. Und ich habe gesagt, wir sollen darüber nachdenken. Okay. Das Problem ist, jetzt auch nochmal aus anderer Sicht, wenn wir durch ein Stigma jemanden abwerten, und mit wir meine ich nicht nur dich als Individuum, sondern wir als Gesellschaft, dann ist es so, dass Glaubenssätze indoktrinativ in uns allen wirken, also auch in den Sexarbeitenden. Und das wiederum kann natürlich dazu führen, dass Betroffene, also Betroffene von dem Stigma, nicht Betroffene von Sexarbeit, sich selbst an diesem Glaubenssatz abarbeiten, sich selbst abwerten. Und das, obwohl Sexarbeit auch Vorteile hat. Das, obwohl Sexarbeit oft finanzielle Vorteile für die gesamte Familie bringt. Und finanzielle Vorteile sind etwas, das in jedem anderen Kontext, außer vielleicht beim Drogenhandel, da würde ich das jetzt noch rausnehmen, in jedem anderen Kontext für Stolz sorgen, für glückliche Gesichter, für ich erzähle allen davon. Nur in diesem Fall nicht. In ihrem Buch kommen viele Protagonistinnen zu Wort. Es gibt viele Geschichten, es gibt auch einige Protagonistinnen natürlich, keine Sorge. Sie achtet da sehr auf Diversität, was ich super finde. Und gleichzeitig ist es so, die Folgen von Sexarbeit können in allen Lebensbereichen zutage treten, wenn diese Sache des Doppellebens eben nicht eingehalten wird. Anfängliche Begeisterung des Umfeldes kann kippen, wenn sie später auch von diesem Hurenstigma betroffen sind. Es ist möglich, dass du Unterstützung erfährst und diese dann wegbricht. Genauso ist es möglich, dass auch die anderen Arbeitsbedingungen diesen Job zu keinem angenehmen Job machen. Ich möchte einfach nur eben kurz aufzählen, was damit alles so einhergeht. Natürlich gibt es sehr viele verschiedene Formen von Sexarbeit. Die kann drin stattfinden, die kann auf dem Straßenstrich stattfinden, die kann im Laufhaus stattfinden, die kann auf Abruf stattfinden, die kann online stattfinden, die kann durch Sexualassistenz stattfinden. Ja, das gehört auch zu Sexarbeit, rein offiziell zumindest. Es gibt also diverseste Formen. Gleichzeitig, in dieser Form des Bordells, des Laufhauses, des Straßenstrichs oder auch eigenen Wohnungen, ist es so, wir haben unregelmäßige Zeiten, wir haben große Konkurrenz, einen hohen Arbeitsdruck, sich durchsetzen gegen andere, wir haben mangelnde Wertschätzung oftmals. Und Katrin meint, sie kennt das aus deren Jobs in der Gastronomie. Und da hat sie sowas von recht. Da hat sie sowas von recht. Wir grenzen uns ab und wir sagen, boah, ey, es ist so schlecht für diese Menschen und was sollen sie nur tun, die Sexarbeitenden? Und gleichzeitig, ohne jetzt zu sagen, ah, aber andere sind auch schlecht, einfach nur mal, um das Ganze einzuordnen, neutral, so neutral, wie es denn geht, sind diese Auswirkungen, diese physischen und psychischen Belastungen auch da. Und die können wir schwer abgrenzen, zu dem Stigma, was ich eben genannt habe. Was wir aber wissen ist, dass das Stigma die Menschen negativ beeinflusst. Ähnliches Thema, gleiche Sache. Das Stigma bei mehrgewichtigen Menschen. Es gibt ein Stigma, das dafür sorgt, dass Menschen, die nicht der Normschönheit entsprechen, die nicht dem Normgewicht entsprechen, sich ausgeschlossen fühlen, schlechter behandelt werden, schlechtere medizinische Versorgung bekommen, seltener medizinische Versorgung aufgrund dessen aufsuchen, seltener Dinge tun, die ihnen Freude machen würden, wie meinetwegen leichte Kleidung tragen im Sommer, wie meinetwegen Badebereiche aufsuchen, wie meinetwegen essen gehen. Weil sie mit Vorteilen zu kämpfen haben, weil sie mit Nebenwirkungen von Stigmen zu kämpfen haben, mit Auswirkungen auf allen möglichen Ebenen, sogar auf finanzieller Ebene im Übrigen. Das sind Auswirkungen von Stigmen. Und diese Stigmen, ja, tatsächlich ist es so, dass in diesem konkreten Fall von Mehrgewichtigkeit gut belegt ist, welche Auswirkungen das Stigma auf die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen hat. Was aber nicht so gut belegt ist, beziehungsweise wozu es lediglich korrelative Befunde gibt, ist, ob das Mehrgewicht der Auslöser ist für die negativen physischen und psychischen Befindungen, wie es häufig von einigen Zeitungen und Medien generell dargestellt wird. Gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber genau das Gleiche trifft auch hier zu. Wir sagen, oh, die Leute haben es so schlecht und ja, die meisten Sexarbeitenden sind fertig. Aber sind sie fertig wegen ihrer irren Arbeitsbedingungen, die auch in der Gastronomie zum Beispiel vorherrschen, aber auch noch in einigen anderen Jobs und Branchen? Oder sind sie fertig oder vor allem fertig durch die Stigmen, denen sie Tag und Nacht begegnen, denen sie nicht ausweichen können, einfach auch deshalb, weil sie einen Hurenpass bei sich tragen müssen, aus gesetzlicher Pflicht heraus? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen und wir werden es nie so wirklich wissen, aber es ist mir ein Anliegen, mal auf diese Differenzierung hinzuweisen. Wir können nicht allen einen Topf werfen, genauso wenig können wir sagen, das ist der Grund dafür, dass. Wir müssen uns die einzelnen Faktoren ansehen und wir sind es irgendwie, meine ich, uns selbst schuldig, mit diesen Gedanken zu spielen, einfach weil wir die einzigen sind, die unser Denken verändern können. Tragischerweise ist dieses Stigma bzw. sind diese Arbeitsbedingungen auch psychisch messbar. In einer Schweizer Studie wurden Sexarbeitende befragt und man stellte fest, dass während affektive Störungen in der allgemeinen Bevölkerung, affektive Störungen sind sowas wie Depressionen, bipolare Störungen etc., bei 30,1% der Menschen vorliegen, hier sechsmal so häufig auftraten. Und genauso stellte man fest, dass während in der allgemeinen Bevölkerung 33,7% unter Angststörungen leiden, hier das Ganze mit 8 multipliziert werden konnte. Also, dass sie 8-mal so häufig von Angststörungen betroffen waren. Und natürlich fragt man sich da, wo sind die Supportnetzwerke? Natürlich fragt man sich da, wie kann das sein? Wir wissen, Mental Health ist ein Thema. Wir wissen, das ist jetzt inzwischen schon ein bisschen größer geworden. Und wie kann es sein? Und ja, ein Grund ist natürlich auch, dass viele Menschen illegal in der Sexarbeit tätig sind. Und warum ist das so? Natürlich, das ist zum einen so aufgrund von Menschenhandel, keine Frage. Das ist aber auch so, weil die Auflagen für Sexarbeitende, um legal Sexarbeit betreiben zu dürfen, gestiegen sind mit dem Prostituierten-Schutzgesetz. Und wenn dieses Gesetz dazu führt, dass mehr Menschen illegal tätig sind, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Nicht nur fallen sie denn unter dem Radar durch, auch ist es dann so, dass wir keine Möglichkeit haben, Hilfe zu leisten. Dass wir keine Möglichkeit haben, ihnen das Grundlegendste zu geben, was sie brauchen. Wie zum Beispiel, wenn sie während Corona nicht praktizieren dürfen, einen Hartz-IV-Zuschuss zu geben. Kriegen sie nicht. Aber noch einmal zurück zum Thema. Wir haben also Menschen, die teilweise Hilfe brauchen und die keine Hilfe wahrnehmen. Und warum nehmen sie keine Hilfe wahr? Sie nehmen Hilfe nicht wahr, weil sie teilweise denken, sie bräuchten keine Hilfe? Weil sie Angst vor der Verurteilung von Beratern haben? Gehen wir mal von sexuell übertragbaren Krankheiten aus, ja? Vielleicht auch, weil sie keine Krankenkasse haben in erster Linie. Oder weil sie Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Wenn wir also ein Problem haben und uns niemand helfen kann, weil wir das Gefühl haben, wir können niemandem vertrauen, dann ist das natürlich ziemlich, auf Deutsch gesagt, ziemlich scheiße. Und gleichzeitig ist das Stigma aber so allumfassend, dass es nicht nur die Tätigkeit erschwert, wie ich gerade eben schon versucht habe abzureißen, es erschwert außerdem den Ausstieg aus der Tätigkeit. Ich weiß, es ist sehr abstrakt und sehr paradox, aber das ist so. Es erschwert den Ausstieg und auch die Teilhabe an Gesellschaftlichem. Denn es gibt eine Abwertung, es gibt ein schlechtes Selbstwertgefühl in den meisten Fällen. Es gibt womöglich dann auch Vorstrafen, in anderen Fällen, also in solchen Dingen wie Drogenbesitz, Drogenkonsum. Es gibt womöglich auch Probleme im Sinne von Arbeitsfindung, denn es gibt dann womöglich, wenn Prostitution auch lange ein Thema war, entweder eine Lücke im Lebenslauf oder aber einen Mangel an Vorerfahrungen. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist schlimmer? Was war zuerst da? Katrin Altschner fragt, Arbeit oder Stigma? Henne oder Ei? Es ist die gleiche Frage. Und vielleicht ist die Grauzone irgendwie die Antwort dazwischen. Und ja, jetzt sagen viele, Sexarbeit ist doch so groß, wir sind voll sexualisiert, in den Medien ist es überall. Ja, aber wenn das denn so wäre, dann wären wir ja total aufgeklärt. Dann müsste es diese Folge nicht geben, weil dann gäbe es auch kein Normal. Dann gäbe es kein Tabu um dieses Thema. Gibt es aber. Und es ist, wie fast immer, meiner Meinung nach, mit Sexualität in den Medien, sie wird gezeigt, sie wird ausgeschlachtet, sie wird von der düstersten und eben, ja, medienträchtigsten Seite gezeigt, aber sie tut nicht da ansetzen, wo wir etwas für uns selbst gewinnen können. Sie tut Bilder kreieren, sie tut Gefühle kreieren, sie tut etwas entfachen, weil das ist es, was Medien tun, damit wir am Ball bleiben, damit wir konsumieren. Aber in den seltensten Fällen, das können selbst manche Dokumentationen ehrlicherweise nicht leisten, bewegt sich etwas in uns. Etwas, was über den Schock dieser Zustände hinausgeht. Ich meine wirklich etwas Tiefes, etwas, was uns zum Nachdenken bringt. Ein weiterer Punkt, den Katrin bringt, den ich einfach unfassbar finde, ist, wir haben vorhin von diesen Schätzungen gesprochen, dass bis zu 400.000 Leute in Deutschland in der Sexarbeit tätig sind. Also 400.000 Leute, wie sie meint, die zwar tätig sind, aber die nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen. Das wäre so, als könnte eine Großstadt nicht darüber sprechen, was sie beruflich macht. Sie meint auch, wörtliches Zitat, das Hurenstigma ist das Ass unter den Stigmen. Denn es kann auf alle Frauen angewendet werden, die vermeintlich oder auch nicht in der Sexarbeit tätig sind. Zitat Ende. Was meint sie damit? Sie meint damit, dass wir in Heiligen und Huren denken. Sie meint damit, dass die, die viele Sexkontakte haben, viel Sex praktizieren und womöglich dann noch die Audacity haben, darüber zu sprechen, darüber zu schreiben, das öffentlich zu teilen, in die Möglichkeit geraten, in den Spielraum dessen geraten, wo wir sagen, mein Gott, bist du eine Schlampe? Oder wo wir sagen, ja, wie eine Hure. Oder wo wir womöglich denken, diese Person hat ähnliche Qualitäten wie jemand, der sich prostituiert. Der Punkt ist, Johannes Hamburger sagt, und das taucht auch in diesem wundervollen Buch auf, keine sexuelle Praktik kann uns erniedrigen. Nur Menschen können uns erniedrigen. Und das gilt auch in diesem Zusammenhang. Für mich zumindest. Denn die Praktiken, wie zum Beispiel viel Sex zu haben, aber auch die Art und Weise, ob das nun Hardcore-Sex ist, ob das nun Analsex ist, ob das nun irgendwelche Fetische sind, die völlig wild und ausgefallen sind, wir urteilen. Das habe ich vorhin schon angesprochen. Wir halten es für nicht richtig oder wir halten es für abstoßend oder wir halten es für einfach nicht vorstellbar. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es dem Rest der Menschheit auch so geht. Ich könnte jetzt sagen, ganz normales Phänomen von Größenwahn. Ganz normal. Der Punkt ist aber, wir müssen es nicht verstehen. Ich frage mich wirklich, also ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass wir genau aus diesem Grund Menschen verurteilen. Und ich weiß, dass wir auch deshalb andere Frauen, insbesondere Frauen wohlgemerkt, die viele Sexualkontakte haben, verurteilen. Bei Männern ist es dann eher so ein Ding wie, oh, du geiler Hengst, wie kannst du und super und du Casanova und das wandelt sich auch langsam, aber in der Regel ist das so. Und um auf meinen Punkt zurückzukommen, ich weiß, dass es so ist. Ich habe dieses Wissen, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum Menschen, und ich möchte mich da gar nicht hundertprozentig ausnehmen, es gibt auch Teile, wo das bei mir ähnlich abläuft. Und den bin ich mir aber nach und nach immer mehr bewusst, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige. Jedenfalls, ich kann nicht verstehen, warum Menschen glauben, das wäre so. Also warum wir der Meinung sind, wir hätten diese Macht, von gut und schlecht zu unterscheiden. Warum wir das, was wir für gut und schlecht empfinden, auf andere übertragen müssen. Nur weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemand geil findet, wenn er ein Video bekommt, wie jemand sich an Luftballon reibt oder nackt auf Zeitungen sitzt. Heißt es nicht, dass andere Leute das nicht total toll finden. Es heißt nicht, dass ich das machen muss oder dass es für mich gut sein muss. Aber wenn ich weiß, dass andere das tun, wer bin ich denn, denen zu sagen, tu es nicht? Wer bin ich denn, denen zu sagen, das ist ekelhaft? Wie komme ich denn dazu, jemand anderen aufgrund dessen, was er gut findet oder sie gut findet, herabzuwürdigen, zu verurteilen, in ein Klischee, in ein Stereotyp einzusperren, das die Person wahrscheinlich verletzt, das womöglich ihren oder seinen Selbstwert mindert. Wie kann ich denn dazu beitragen, dass sich jemand schlecht fühlt, aufgrund seiner oder ihrer sexuellen Identität? Und natürlich gibt es Dinge, die sind gefährlich, natürlich gibt es Dinge, die sind verboten, zu gutem Grunde, ja. Wir sprechen von Sex mit Minderjährigen, wir sprechen von Sex mit Tieren, wir sprechen von Gewalt, die nicht gewollt ist. Das sind aber andere Punkte, das ist nicht das, worüber wir hier sprechen. Wir reden von Sexarbeit, wir reden zum einen von Menschen, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, aber auch von Menschen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Und wir reden von Menschen, die einfach nur zum Spaß mit vielen Menschen Sex haben. Und dieser Sex kann aussehen, wie er will. Sex im Übrigen muss nicht bedeuten Penetration. Sex kann alles Mögliche bedeuten. Frag dich selbst, was bedeutet Sex für mich? Wo fängt Sex an? Wo hört Sex auf? Gute Frage, ha? Huh? Wenn also keine sexuelle Praktik uns erniedrigen kann, sondern nur entweder der Mensch dahinter oder die Menschen, denen wir davon erzählen und die dann darauf reagieren, oder aber wir selbst durch unsere Werte, dann ist doch die Frage, ob wir nicht vorhaben, uns das mal näher anzuschauen. Warum aber machen wir das? Wir machen das und wir fragen nach, weil wir uns Begründungen wünschen, wie Ilan Stefani schon sagt. Ilan Stefani ist die Dame, die ich am Anfang erwähnt habe, die, wie man jetzt sagen würde, Privileged Bitch, wobei Bitch im Übrigen auch nur läufige Hündin heißt, also vielleicht verwenden wir das demnächst auch in einen anderen Kontext. Und sie meinte, Menschen wünschen sich Begründungen. Besser gesagt, ich würde meinen, sie fordern Begründungen. Sie wollen, dass man sich erklärt. Da sind wir wieder bei all diesen anderen Stigmen, die ich vorhin angesprochen habe. Bei dem Unternehmertum, bei der Mehrgewichtigkeit oder Untergewichtigkeit, je nachdem. Die Menschen wollen Begründungen, die Menschen sind im Savior-Syndrome, die Menschen haben eine krankhafte Neugier und sind der Meinung, du müsstest ihnen alles erzählen, aber du bist niemandem etwas schuldig. Genauso sieht es aus mit größeren Kinks, so sieht es aus mit Natursex, so sieht es aus mit BDSM, so sieht es aus mit diversen Fantasiespielen. BDSM ist natürlich nochmal so ein ganz spezieller Part in dieser ganzen sexuellen Geschichte, denn natürlich kann es auch um Gewalt gehen. Aber, und das ist der große Punkt, ja, wir lehnen Gewalt als Gesellschaft ab, aber es gibt auch so etwas wie einvernehmliche Gewalt. Natürlich kann man dann schauen, es steckt psychologisch dahinter, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben noch nicht so viel dazu. Wir als Forscher der Psychologie, sicher gibt es immer Leute, die forschen an etwas, aber jetzt gerade haben wir nicht genug dazu, um sagen zu können, das ist krank. Tatsächlich ist es eher so, dass die Menschen, die BDSM safe, sane und consensual ausleben, ihre Sexualität, nach dem, was ich gehört habe, nach dem, was ich gelesen habe, nach dem, was ich in Gesprächen mit Menschen, die BDSM viel praktizieren, nicht nur direkt gehört habe, sondern auch zwischen den Zeilen erfahren habe, eine Sexualität leben, wie sie für die meisten von uns ein Vorbild sein sollte. Und was meine ich damit? Ich meine nicht damit, dass ich jetzt jeder auspatschen lassen sollte. Ich meine damit, dass diese Menschen einen sicheren Rahmen kreieren. Dass sie ziemlich klar definieren, was ihre Grenzen sind, was sie wollen und vor allem auch, was sie nicht wollen. Dass sie das kommunizieren. Dass sie einander achten und dass sie das klar und sauber abstecken. Und trotzdem erlauben wir uns, einfach zu sagen, das ist krank. Ja, das sagen wir oft umgangssprachlich, das ist krank. Wie kannst du nur? Das ist verrückt. Das ist fürchterlich. Das ist noch wertend. Das ist ekelhaft. Das ist schlimm. Das ist abscheulich. Ja, all solche Worte fallen da. Und ich bin sicher, diese Menschen haben gelernt, damit umzugehen. Also sowohl die Menschen mit Fetischen, sowohl die Menschen mit einer größeren sexuelllen, Poligkeit. Mit Poligkeit ist es kein richtiges Wort. Ich meine gerade damit, dass ein Pendel schwingt und das in einen bestimmten Pol besonders ausschlägt und halt nicht so in der Mitte schwingt, wie jetzt vielleicht bei dem, was man Vanilla-Sex nennt. Aber ich meine auch Sexarbeitende. Und ich meine auch Menschen, die einfach viele sexuelle Partner haben. Puh, this is something. Kommen wir nochmal zu diesem Heilige- und Hurending zurück. Die Heilige Maria, ja, die kommt auch in dem Buch von Katrin Altschner vor, die verkörpert ja diese katholische Idee der unbefleckten Empfängnis. Die wurde zwar erst im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts so feuchtfröhlich verbreitet, aber die Moral dahinter ist klar, Sex in der Ehe ist normal, sonst nicht. Und auch in der Ehe eigentlich nur zu Fortpflanzungszwecken. Das ist ziemlich lustig, wie Katrin anmerkt, und ich finde das auch ziemlich lustig, deswegen erwähne ich es hier. Weil das, was der Katholizismus vereint, also man kniet in langen, damenähnlichen Gewändern, man hat Dinge im Mund, stecken manchmal, man beichtet in dunklen Ecken, das klingt wie der reine Fetischschimmel. Und da hat sie recht. Und dieses Beispiel nenne ich jetzt deshalb, weil es so ein Kontrast ist zu so vielen Dingen, die man da liest. Wie diesen Sex in der Ehe, aber sonst nicht. Und eigentlich ist auch sowieso nur genitaler Sex, richtiger Sex und solcherlei Dinge. Das sind alte Vorstellungen. Das sind Vorstellungen, die aus einer Zeit kommen, in der wir Besitz sichern mussten, in der wir wissen mussten, okay, wer ist der Vater, in der wir wissen mussten, okay, das sind die Erben, in der wir wissen mussten, an wen geht der Besitz über. Aus einer Zeit ohne Vaterschaftstest, aus einer Zeit, in der Frauen nicht arbeiten durften, zumindest nicht so für Brot und Geld. Aus solch einer Zeit. Aus einer Zeit, wo wir eigentlich uns klar von distanzieren und sagen, oh mein Gott, die haben sich auch nicht gewaschen, warum sollten wir das jetzt noch tun? Okay, Anfang 19. Jahrhundert, 1815 oder was, da hat man sich vielleicht schon gewaschen, aber da waren die Leute ja, denken heute viele, dumm. Wirklich, denken viele. Und deshalb ist es so lustig, dieses Beispiel zu haben, um einen klaren Gegenpol zu haben, um das Ganze mal einfach ganz konstruktivistisch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wer sind die, sich so aufzuspielen? Das ganze Konzept der unbefleckten Empfängnis und so weiter will ich jetzt mal gar nicht tiefer drauf eingehen, weil natürlich ist das ein ganz anderes Thema nochmal. Wir haben aber diesen Komplex, auch Freud hat es immer wieder angesprochen, von Heiligen und Huren oder er sagt Madonna und Hurenkomplex. Das bedeutet, wir haben die weibliche Lust und wir haben das, was die Gesellschaft daraus macht. Lange Zeit, lange, lange, lange Zeit, bevor wir der Meinung waren, dass Frauen keine richtige Sexualität hätten, wurde die weibliche Sexualität als ziemlich zügellos angesehen. Es gab dann auch diese Hysterie, ja, also diese Sache von Frauen sind so zügellos in ihrem Begehren, dass sie Männer auffressen, dass ihr Uterus in ihnen umherwandert, wenn sie nicht sexuelle Befriedigung erfahren. Natürlich auch völlig irre, ja, aber diese Vorstellung gab es lange Zeit. Und dann gab es dieses, Frauen haben eigentlich gar keine Sexualität. So im 18. Jahrhundert, da drehte sich dann der Spieß um. Und dann wurde uns schon früh gesagt, wir sollen dies nicht, wir sollen das nicht. Also wir als Frauen. Wir sollen uns nicht anfassen, wir sollen uns nicht erkunden, wir sollen nicht mit breiten Beinen da sitzen. Dann später auch diese Penis-Neid-Geschichte. Ja, und dann kam diese Ideal ins Spiel, das Mutterideal. Dieser nicht aufhörende Anspruch, wie Katrin es ausdrückt, als Mutterideal, wie wir zu sein haben. Und dabei waren Ammen früher ein normaler Teil der Realität. Und erst mit der Industrialisierung setzte es ein, dass Frauen noch Care-Arbeit leisten konnten, Care-Arbeit leisten durften. Dass es selbstverständlich war, dann plötzlich, dass wir liebend und aufopferungsvoll sind ab Minute 1, während Frauen, also ab Minute 1, für ihre Babys liebend und treusorgend da sein sollen und dankbar für diese Rolle, dürfen Väter hineinwachsen. Das ist, ach ja, das kommt noch. Das ist ein Ideal, das keiner erreichen kann. Und gleichzeitig gilt eine Frau als herzlos oder als kalt, wenn sie das nicht tut, wenn sie sich für eine Karriere entscheidet. Wenn sie sich aber entscheidet dafür, dass sie mit ihrem Kind zu Hause ist, dann ist sie genauso in einem Stigma gefangen. Denn dann bekommt sie nicht die Möglichkeit, in den allermeisten Fällen karrieretechnisch weiter aufzusteigen. Niemand sieht, auch wenn alle es sehen, paradoxerweise, was sie in diesem einen halben Jahr oder sogar ein bis zwei Jahren Care-Arbeit des Babys tut. Gerade auf den höheren Karriereleitern. No one cares. No one gives a fuck. Sie kann nicht da weitermachen, wo sie aufgehört hat. Sie muss meistens noch weiter drunter ansetzen. Okay. Dann kommt dieses romantische Konstrukt der Liebe. Das kam auch erst sehr spät, wie gesagt, nach Grundbesitz. Und dann kam diese Sache mit dem erotischen Kapital. Das bedeutet, weil Frauen lange keinen Zugang zur Bildung hatten, wir nehmen jetzt mal die hochgebildeten Adelshäuser hinaus, ist es auch so, dass Frauen sich definieren mussten oder definiert wurden von patriarchalen Strukturen über ihr erotisches Kapital. Und dieses blieb lange Zeit lang ihr einziger Zugang zu Macht und Geld. Und so können wir auch erklären, wie es diese Konkurrenz unter Frauen gibt. Gleichzeitig, drehen wir wieder den Spieß um, dient das erotische Kapital der Frau, also ihre Schönheit und ihre Möglichkeit, diese zu nutzen, auch als Machterhalt von Männern. Denn gleichzeitig bedeutet das ja, du hast keinen anderen Weg, dich hervorzutun. Du hast keinen anderen Weg, an Geld oder Macht zu kommen. Und natürlich gibt es auch bei Frauen oder gab es auch früher bei Frauen unterschiedliche Schichten in dem Sinne. Schichten in der Gesellschaft, soziale Schichten. Und da wurde natürlich die Arbeiterschicht weiter sexualisiert, weil diese noch weniger Möglichkeiten hatte. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir Revolution nennen. Wir haben gesagt, ja, in den 60er Jahren gab es die sexuelle Revolution und dann wurde alles anders. Das führt, wie gesagt, Katrin Altscher noch viel, 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 viel weiter auf. Und das ist schon ziemlich schockierend, weil man dann gesehen hat, okay, klar, es gab die Antibabypille. Ja, es gab einige wegweisende wissenschaftliche Berichte, die das Denken verändert haben. Aber an und für sich hat die Zeit des Krieges und der Nachkriegszeit unsere Sexualität und das, was wir darüber glauben, tief geprägt. Und zwar nicht unbedingt in positiver Weise. Um das mal vorwegzunehmen. Jetzt ist es also so, dass wir inzwischen immer mehr, wir als weibliche Bevölkerung, in der Sexualität drinstecken. Also jetzt auch, also wir steckten schon früher drin, aber ich meine jetzt aus gesellschaftlicher Sicht. Und das ist auch angekommen beim Kapitalismus. Und das ist auch angekommen bei dem Sextoy-Hersteller, die jetzt nämlich die Frauen immer mehr für sich entdecken. Und was ich auch sonderlich lustig fand, war, dass der Erotikmarkt für Frauen, wie Katrin es beschreibt, in einen Mantel von Reinheit gesteckt wird. Sie findet es gut, dass Erotik für Frauen zugänglicher wird, dass sie verbreiteter wird, dass Toys verbreiteter werden. Aber warum wird es dargestellt wie Wellness? Warum sind das Pastelltöne? Warum wird es dargestellt wie ein besonderes Erlebnis, das man sich mal gönnen kann? Was ist, wenn wir nicht so sind? Und natürlich entfernen wir uns jetzt bei der Frage ein kleines bisschen von der Sexarbeit, aber wir sind immer noch beim Tabu und wir sind immer noch bei der Frage, was ist Sexualität für mich und wie darf das aussehen? Weil was ist denn, wenn ich das ganz anders möchte? Was ist, wenn ich das hart und kühl, wenn ich das gewaltvoll finde, wenn ich vielleicht etwas Fetischisiertes möchte, wenn ich etwas möchte, was nicht in Rosa und Türkis passt? Und was ist, wenn ich nicht fetischisiert werden möchte, nur weil ich etwas habe, was andere nicht haben? Wenn ich meinetwegen, und wirklich alles lässt sich fetischisieren, ja? Wenn ich meinetwegen besonders dünn bin oder wenn ich meinetwegen besonders viel Körpergewicht habe, wenn ich meinetwegen eine andere Hautfarbe als weiß habe, wenn ich meinetwegen Asiate bin, wenn ich meinetwegen kurze Haare habe, wenn ich meinetwegen Locken habe oder eine Afro, wenn ich meinetwegen kaum Deutsch spreche oder einen Akzent habe, wenn ich meinetwegen blaue Augen habe, wenn ich meinetwegen einen großen Po habe, wenn ich meinetwegen große Brüste habe, wenn ich meinetwegen kleine Brüste habe, alles lässt sich fetischisieren, wenn ich rote Haare habe, das habe ich ganz vergessen, dieses Ihren-Ding. Also alles ist sexualisierbar, alles ist fetischisierbar und auch die Dinge, die wir tun. Und da hört es an meiner Stelle nicht auf. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich Millionen von Leuten erreiche. Aber nicht nur ich habe es erlebt, wie ich aufgrund dessen, was ich tue und was ich hier mit euch bespreche, sexualisiert werde. Wie Menschen mir schreiben und der Meinung sind, weil ich offen über Sexualität spreche, bin ich offen dafür, dass sie ihre Sexualität an mich herantragen. Und mit sie meine ich männliche Personen, die automatisch davon ausgehen, dass ich offen dafür bin, Sexualität mit ihnen zu leben, auch wenn ich sie gar nicht kenne in den allermeisten Fällen. Einfach nur, weil ich darüber spreche. Und der Punkt ist, natürlich können Dinge dabei sein, in den Dingen, die wir, und mit wir meine ich jetzt journalistisch tätige Menschen, meine ich Sexualberaterinnen, Paartherapeutinnen, meine ich Menschen, die in der Bodywork tätig sind, meine ich Menschen, die darüber sprechen, die Podcasts haben oder die Praxen besitzen. Wenn wir darüber sprechen oder schreiben, ist es völlig klar, dass Menschen sich angesprochen fühlen, dass wir resonieren in Menschen. Es ist auch möglich, dass Menschen sich davon angeregt fühlen. Das ist völlig fein, das ist völlig okay. Es ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir herbeiführen wollen, aber es ist das, was möglich ist. Klar. Vielleicht ist es auch Offenheit, die anziehend wirkt. Ich weiß es nicht. Aber warum, in Gottes Namen, teilt ihr uns das mit? Es ist mir wirklich ein Rätsel, um es mal ganz sanft zu sagen. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Und all das kommt in diese Folge rein. Und all das erzähle ich jetzt, weil es damit zusammenhängt. Mit diesem Stigma, dass Sexualität nicht nur Sexarbeit, sondern Sexualität ein Tabu ist. Dass es bestimmten Normen entsprechen kann und wenn diese nicht eingehalten werden, man sich umschaut. Nicht neugierig umschaut, sondern wertend. Und dann automatisch Schlüsse zieht, wie in diesem Fall. Den Schluss, dass doch dann da Interesse ist. Dass man doch dann, dass womöglich das darüber sprechen ein Werben bedeutet oder eine, also ich weiß gar nicht, wie der, ich finde gar kein Ende für diesen Satz. Einfach weil, wie kann man das denken? Okay, mal weg von mir bzw. uns und zurück zu einem Thema, das auch das Hurenstigma beeinflusst. Nämlich unsere Rape Culture. Einige von euch haben das schon tausendmal gehört, aber ich muss es an der Stelle auch ansprechen, weil unter anderem eine Studie herausgefunden hat, dass 27% der EU-Bürger meinten, dass Sex ohne Einverständnis gerechtfertigt wäre. 27%! Leute, das ist ein Drittel. Das ist ein Drittel. Und der Punkt ist, diese Rape Culture ist ein Thema für sich. Darüber wurde auch schon viel aufgeklärt, darüber wurde auch schon viel in Medien berichtet. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr hinauszögern, aber was wir oft nicht wahrhaben wollen und nicht wahrhaben können, ist, dass wir diese Culture, fast wie ein Glaubenssatz, auch in uns drin haben. Selbst wenn wir sie aktiv ablehnen, selbst wenn wir nichts damit zu tun haben wollen, und das ist super entscheidend. Ja, es gibt inzwischen Schritte, gesetzliche Schritte, zu sagen, früher wurde jemand nur angeklagt aufgrund von Vergewaltigung, wenn es auch eine Gegenwehr von Opfern gab. Und jetzt haben wir einen neuen Absatz im Strafgesetzbuch, der sagt, naja, das Nein-heißt-Nein-Gesetz, so kennen es andere auch, seit 2016 zu sagen, ja, gegen den erkennbaren Willen, sexuelle Handlungen vorzunehmen oder auszuführen. Ich bin keine Juristin, ich kann das nicht so gut erklären. Lest es nach, Freunde. Wir haben also eine Veränderung im Strafgesetzbuch. Und gleichzeitig passiert nur, weil in einem Strafgesetzbuch eine Veränderung passiert, nicht unbedingt eine Veränderung in uns drin. Es ist ja schließlich auch erst seit Ende der 90er Jahre nicht mehr legal, in einer Ehe einfach Sex zu haben, wann es einem Teilnehmer beliebt. Das heißt, Vergewaltigung in der Ehe ist auch erst seit ein bisschen mehr als 20 Jahren strafbar. Und das merkt man in unserer Gesellschaft. Das merkt man. Diese Rape Culture spielt also eine Rolle, wenn wir über sexualisierte Gewalt nachdenken und auch wenn wir über Prostitution nachdenken, weil wir das eine mit dem anderen ziemlich häufig gleichsetzen. Und an der Stelle lässt Frau Altschner es nicht unerwähnt, dass es natürlich auch Stigma gibt über Männer. Und das ist wichtig zu erwähnen. Natürlich gibt es weiterhin Männerstigmen, dass man sagt, du musst das Tier wegmachen, dass man sagt, du musst in der Lage sein, mich beim ersten Date einzuladen, dass man sagt, und davon habe ich auch einige Freundinnen, ich date niemanden, der kleiner ist als ich. Du bist kein richtiger Kerl, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es auch Stigmen. Und da ist es auch nicht leicht. Und das hier, also diese Folge, ist auch keine Folge über Täter und Opfer. Es ist keine Folge, und deswegen liebe ich dieses Buch auch so sehr, und ich muss es, ich habe es als Buch gehört, aber ich muss es mir noch als Buchbuch kaufen, weil das Buch auch ganz klar sagt, es geht nicht darum, dass wir verurteilen. Es geht darum, dass wir uns damit auseinandersetzen. Es geht darum, dass wir vielleicht uns eine eigene Meinung bilden und dass wir etwas tun. Und ich bin der Meinung, dieses Tun, und das habe ich vorhin auch schon angesprochen, kann auch einfach bedeuten, dass du darüber nachdenkst und darüber sprichst. Ja, Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich das Internet. Das Internet hat einen großen Buch, hat einen großen Platz in ihrem Buch, weil Hass im Netz Geschlechterdimension noch weiter aufspreizt. Hass und sexualisierte Gewalt werden gefördert und gefeiert. Und wenn jemand sich versucht, dagegen zur Wehr zu setzen, wird er als witzlos abgestempelt. Gleichzeitig ist es so, dass wenn Menschen aufklären wollen auf Medien, wie auf Instagram, oder Möglichkeiten haben, ein Business zu führen, in dem sie Produkte verkaufen, die zur sexuellen Bildung beitragen, oder auch einfach nur zur Aufklärung beitragen, dann werden diese ziemlich oft gesperrt, mit dem Hintergrund, dass sie gegen die Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen. Noch so ein Thema für Redefine Normal, ha? Huh? Wie kann es sein, dass Menschen Hass, Wut und Stigmen teilen, dafür gefeiert werden und Menschen, die versuchen, anderen Menschen zu helfen und etwas zu geben, Bildung zu geben, ausgeschlossen werden? Womöglich sogar finanzielle Nachteile haben durch eine eingeschränkte Reichweite, durch eine Blockierung, durch den Wegfall, wenn sie das mehrere Male tun, eines gesamten Marketingzweiges. Das Internet spielt natürlich in der Prostitution auch eine große Rolle, schon allein wegen dem Vertrieb von Dienstleistungen. Ich habe das jetzt aber an der Stelle und ich nehme an, dass Katrin das in dem Buch auch eher deshalb genommen hat, weil es stigmabildend ist, weil es im Hintergrund mitwirkt, weil all diese Faktoren Punkte sind, an denen du mit Sexarbeit zu tun hast. Nicht nur mit Sexarbeit zu tun hast, mit Sexualität zu tun hast, in denen du mitwirkst, in denen du Teilhabende bist. Meine Lieben, ihr merkt, ich bin völlig in Rage geredet. Ich würde am liebsten noch weiter und weiter reden, aber ich stelle fest, wir sind bei einer Stunde. Irgendwo muss auch mal Schluss sein. Das bedeutet, ich habe mich jetzt gerade entschlossen, weil ich noch weitere 4 Seiten Notizen habe, dass es einen zweiten Teil geben wird. Einen zweiten Teil zu dieser Folge, in dem es um Gesetze geht, die sich verändert haben, in dem es um das nordische Modell geht, in dem es darum geht, was sexuelle Assistenten mit Prostitution zu tun haben und in dem es auch darum geht, dass die Menschen, die ihren Job gut machen und gern machen, jetzt nicht Sexarbeitende, sondern andere, genauso in Kategorien gepresst werden. Wie zumutbar ist dein Job, ist so eine Frage. Und wir gehen auch noch kurz ein auf das Thema Menschenhandel. In diesem Sinne, hinterfrage dich. Hinterfrage dich, hinterfrage die Menschen, die bei dir sind. Versuche vielleicht etwas Toleranz zu kommen. Ich versuche es auch, jeden Tag aufs Neue. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend und bis ganz bald.